Ja, ich möchte heute vom ersten Alpha-Kurs, den wir aus dem Neuen Testament hören, euch predigen. Ist natürlich ein kleiner Spaß, aber ich lese zuerst einmal aus Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Wenn ihr selbst eine Bibel dabei habt, könnt ihr mitlesen und dann werden wir uns die gesamte Geschichte nochmal anschauen. Also Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Zu Philippus aber sagte ein Engel des Herrn, geh nach Süden auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten und befand sich nun auf dem Heimweg. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragt ihn, verstehst du auch, was du da liest? Der Mann erwiderte, wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Er hatte gerade folgende Schriftstelle gelesen. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt. Und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Der Hofbeamte fragte Philippus, von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderem? Da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an ein Gewässer vorbei. Und der Hofbeamte meinte, sieh, da ist Wasser. Kann ich mich nicht hier taufen lassen? Er ließ den Wagen anhalten. Sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seine Reise voller Freude fort. Philippus fand sich in der Stadt Aschdod wieder. Er verkündete die Botschaft Gottes dort und in jeder Stadt auf dem Weg, bis er nach Caesarea kam. Ich möchte euch jetzt zuerst mal so ein bisschen in die Zeit damals hineinnehmen. Ich sag mal so ungefähr 30 nach Christus. Die Jünger sind mit Jesus gelaufen und haben von ihm ganz viel gelernt. Dann ist Jesus gestorben, aber er ist wieder auferstanden. Er hat seinen Jüngern weiter erklärt, wie die Prophezeiung im Alten Testament, was sie zu bedeuten hatten. Und dann ist er in den Himmel hinaufgefahren. Die Jünger, dann Apostel genannt, haben den Heiligen Geist empfangen und es ging eine richtige Erweckungsbewegung in Jerusalem los. Also es haben sich täglich Hunderte oder auch Tausende bekehrt und es gab auch schon Verfolgung. Die Apostel sind in die einzelnen Städte im Umkreis von Jerusalem gezogen, aber auch wieder zurück nach Jerusalem. Und in dieser Zeit sagt jetzt ein Engel des Herrn zu Philippus, geh auf diese Straße oder geh nach Süden auf der einsamen Straße, die von Jerusalem weg nach Gaza führt. Und das ist erstmal ein total komischer Auftrag. Also Philippus, einer der Apostel, der täglich in den großen Städten predigt und der ja einfach total geflasht davon ist, dass sich immer wieder ganz viele Leute für Jesus entscheiden. Er wollte natürlich weiter verkündigen. Er wollte in die weiteren großen Städte, vielleicht haben sie sich schon so einen Plan überlegt. Er möchte gerne so Richtung Galiläa nach Norden und dort in die ganzen großen Städte und dort den Menschen, den Juden, von Jesus erzählen. Natürlich den Juden, denn die Apostel hatten noch gar nicht den Blick, dass das Evangelium für die gesamte Welt da war. Und so haben sie zunächst nur zu den Juden das Evangelium gepredigt. Und jetzt soll er auf eine einsame Straße Richtung Süden gehen. Also ganz in die andere Richtung, wie es normalerweise eigentlich Sinn ergeben würde. Da unten, da lag Gaza, das war eine Stadt, die war zerstört worden. Das war ja das Gebiet der ehemaligen Philister und wurde von den Römern ungefähr 60 vor Christus wieder aufgebaut und war nun aber eine Hafenstadt. Die Juden sind dafür bekannt, dass sie vieles gut können, aber Seefahrt gar nicht. Und dementsprechend immer, wenn wir diese Mittelmeerstädte uns anschauen oder diese Städte in Israel, die am Mittelmeer liegen, dann waren das immer Städte, wo sehr viel weltlicher Einfluss war, wo eigentlich viele Heiden immer verkehrt haben. Denn ein Jude traut sich eigentlich nicht so auf ein Schiff. Das waren die Händler, die von Übersee kamen und auch in den Werften. Dort waren viele, die Juden würden sagen, Ausländer oder halt Heiden. Und auch die Juden, die sich in den Städten aufgehalten haben, von denen wurde gesagt, dass die jetzt nicht so religiös waren, sondern sich eher halt den weltlichen Begierden gestellt haben. Also Philippus hätte von sich aus so gar kein Interesse gehabt, nach Gaza zu gehen. Und wenn er schon nach Gaza geht, dann doch auf einen der belebten Straßen. Auf einen der Straßen, wo er weiß, dort wird er zwischendurch noch an anderen Städten vorbeikommen und da kann er richtig effektiv predigen. Und ich kann mir vorstellen, dass Philippus auch diese Fragen eigentlich stellt, dass er so denkt, hey, warum soll ich da hingehen? Aber wir sehen diese Fragen nicht, sondern stattdessen lesen wir nur, Philippus ging. Er hinterfragt den Engel des Herrn nicht. Also ich muss sagen, mir geht es oft ganz anders. Vielleicht kennt ihr das auch, dass euch plötzlich so ein Gedanke durch den Kopf schießt, als wenn Gott jetzt etwas sagt. Mir passiert das gelegentlich, dass Gott mir aufs Herz legt, eine Person zu fragen, ob ich für sie beten kann oder jemanden zu segnen. Und das Erste, was ich dann immer mache, ist, dass ich dann so frage, sag mal Gott, meinst du das jetzt wirklich oder ist das nur ein menschlicher Gedanke von mir? Und ich sage mal, für eine Person zu beten ist jetzt eigentlich nichts, wo man sagen könnte, selbst wenn es ein menschlicher Gedanke ist, könnte man es machen. Aber wir machen uns doch immer wieder Gedanken darum. Und ja, dann überlegt man sich Argumente, warum es gerade nicht angebracht sein könnte. Die Argumente verliert man eigentlich immer. Und entweder argumentieren wir so lange mit uns selbst, bis Gott gewonnen hat und wir uns überwunden haben und dann die Person fragen, ob wir für sie beten können. Oder bis die Situation dann leider vorbei ist und die Chance vertan ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Philippus eine Menge Fragen hatte und sich gedacht hat, hey Gott, du hast so komische Ideen. Also Philippus hätte auch sagen können, hey Gott, du willst ja, dass das Evangelium verteilt wird. Ich habe da eine richtig gute Idee und so wie du das machst, das ist nicht so eine gute Idee. Nein, Philippus hat Gott zu 100% vertraut. Wenn Gott ihm einen Auftrag gibt, dann führt er ihn aus. Auch wenn er diesen Auftrag erstmal nicht versteht. Und ich denke, allein da kann Philippus uns schon mal ein Vorbild sein. Und so läuft Philippus jetzt auf diesem einsamen Weg und dann sieht er einen Wagen. Ich vermute eher, dass es eine große Karawane ist, wo ein Wagen dabei ist, der vorbeizieht. Und wem begegnet er dort? Dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Und der war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten. Und jetzt befand er sich auf dem Heimweg und liest in der Schriftrolle des Propheten Jesaja. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie kam es überhaupt, dass diese Person sich auf diesen Weg gemacht hat? Ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber erstmal, das ist kein Jude, das ist ein Ausländer, das ist ein Heide. Dann ist es auch noch ein Eunuch. Also kurz, um das zu erklären, ein Eunuch ist im Prinzip ein Mann, der kastriert worden ist. Und das ist in der damaligen Zeit, war das beim Minister von Königen oder von Pharaonen recht üblich, damit die dann nicht selbst noch Kinder bekommen konnten und den Pharao oder dem König gefährlich werden konnten. Das heißt, du konntest entscheiden, du bist Minister, hast ein sehr, sehr gutes Leben, aber du wirst keine Kinder haben und dementsprechend wird all dein Besitz, den du dir anhäufst, letzten Endes wieder ins Königshaus zurückgehen. Und du bist keine Gefahr für den König. Darum ging es da. Also dieser Äthiopier war ein Eunuch und aus irgendeinem Grund hat er von Gott gehört und wollte nach Jerusalem, um dort Gott anzubeten. Nun, es gibt ein Problem und zwar dürfen Eunuchen nicht in den Tempel. Sie dürfen auch nicht in den Vorhof des Tempels. Das heißt, dieser Mann war wirklich auf der Suche. Er war auf der Suche nach Gott und wollte Gott nahe kommen. Und dann kommt er so nahe, wie es geht, nach Jerusalem, will in den Tempel und dann wird ihm dort der Eintritt verwehrt. Und ich kann mir vorstellen, dass er alles versucht hat, um dort reinzukommen und dass er seinen Einfluss geltend gemacht hat, um mit Rabbinern, vielleicht sogar mit Leuten aus dem Hohen Rat zu sprechen und dass er es dann geschafft hat, eine Schriftrolle zu kaufen. Und ihr müsst wissen, die Schriftrollen, das ist nicht wie heute, dass man in einen Buchladen gehen kann und sich ein Buch abholen kann. Damals gab es keine Buchladen oder Schriftrollenläden. Wenn wir uns anschauen, wie die Bibel oder die alten Schriften aus dem Alten Testament damals immer weiter tradiert worden sind. Wir haben ein Zeugnis von den Masoreten, Das ist so, es mussten zwei Rabbiner sein. Einer hat Buchstabe für Buchstabe geschrieben und der andere Rabbiner hat das kontrolliert. Er hat jede Zeile anschließend kontrolliert. Und wenn, gut, Seite kann man nicht sagen, aber so ein Abschnitt fertig war, dann hat er jeden Buchstaben nochmal gezählt, aus dem Original und aus der Kopie. Und wenn die Zahl unterschiedlich war, dann hat man den Fehler gesucht. Und wenn ein Fehler drin war, wurde die Schriftrolle begraben. Dann musste man nochmal von vorne anfangen. Und ich sage mal, ihr kennt das bestimmt, dass ihr schon mal einen Text abgeschrieben oder abgetippt hat am Computer. Ich kann das relativ gut, dass ich dort lese und dann tippe ich so. Aber stellt euch vor, ihr müsstet immer jeden einzelnen Buchstaben tippen. Das ist ein P, ja, da ist ein P. Dann R, ja, ist richtig. Und noch ein zweiter guckt sich das noch an. Also diese Schriftrolle von Jesaja zu kopieren, das hat Wochen gedauert. Das ist nicht etwas, was ein Normalmensch hatte. Selbst die Rabbiner hatten nicht einfach eine persönliche Bibliothek, wo Schriftrollen drin waren, sondern die hatten dann in ihren Synagogen oder in ihren Lehrhäusern hatten sie diese Schriftrollen. Aber der Schatzmeister der Königin, dieser Eunuch, der hatte sicherlich genug Einfluss, um sich so eine Schriftrolle zu holen. Und diesen großen Schatz, den nimmt er jetzt mit. Also er ist wirklich auf dieser Suche. Und dann fragt Philippus ihn: Verstehst du auch, was du da liest? Und ich finde es ganz spannend, dass Philippus erstmal eine offene Frage stellt. Dass Philippus wirklich an dieser Stelle merkt, okay, Gott hat mich hier hingestellt, um mit dieser Person zu reden. Der Heilige Geist hat ja gesagt, geh neben diesem Wagen her. Ich glaube, Philippus hätte sonst nicht gedacht, dass er gerade dieser Person vielleicht das Evangelium verkünden soll. Aber er stellt erstmal diese offene Frage: Verstehst du, was du da liest? Und dann sagt der Mann: Wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus, dann einzusteigen. Und dann kommt die Schriftstelle und da sehen wir, dass er schon ziemlich weit in Jesaja tatsächlich ist. Ungefähr Jesaja 53. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt, so macht er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Von wem spricht der Prophet? Und dann fragt er, von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderem? Der Eunuch, auf dieser Suche, oder der Äthiopier, der auf dieser Suche nach Gott ist, der immer wieder versucht, Gott nahe zu kommen. Er schafft es nicht aus eigener Kraft. Er macht sich auf diesen immensen Weg, und ihr müsst überlegen, dass Äthiopien damals, das war ungefähr 1800 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und der Wagen, mit dem er gefahren ist, der ist nicht auf Pferdgeschwindigkeit, sondern er wird eine Karawane mit Leuten, die ihn beschützt haben, dabei haben, mit Dienern. Das heißt, der Wagen wurde vielleicht von Pferden gezogen, aber die Pferden wurden von Menschen, die nebenher gelaufen sind, geführt. Das heißt, die waren nicht sehr schnell unterwegs. Er macht sich auf diesen weiten Weg und dann wird er abgelehnt. Und dann denkt er, ich will mir wenigstens diese Schriftrolle mitnehmen. Und dann liest er diese Schriftrolle und er versteht es nicht. Wie frustrierend muss das sein? Und dann beginnt Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärt ihm, dass Jesus gemeint ist. Dass Jesus als Sohn Gottes heruntergekommen ist auf die Welt. Dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Dass Jesus sich wie ein stummes Lamm einfach hat schlachten lassen, also dass er sich kreuzigen hat lassen, obwohl Jesus die Macht gehabt hätte, vom Kreuz herunterzukommen. Und wir lesen nur ganz wenig, also wir lesen nur diese eine Zeile, wir wissen gar nicht, was Philippus alles geredet hat. Aber offensichtlich hat er auch über das Thema Taufe geredet. Denn unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, sieh, da ist Wasser. Was spricht dagegen, dass ich mich hier taufen lasse? Ich frage mich echt, wie lange die beiden miteinander geredet haben und auch über welche Themen die geredet haben. Ich sag mal, ich habe ja gerade gesagt, offensichtlich haben die beiden über Taufe geredet. Ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre nicht mein erstes Thema, wenn ich mit einem Nichtchristen spreche und ihm so ein bisschen Gott und den Glauben oder Jesus erklären möchte oder sagen möchte, wer Jesus ist. Ich glaube, die hatten richtig viel Zeit zu reden und wir merken, dass das Herz von diesem Äthiopier erleuchtet ist, von dem, was Philippus ihm erzählt hat. Dass er merkt, hey, das, was Philippus hier erzählt, das macht Sinn. Und ich glaube, das, was ihn besonders berührt hat, ist, dass plötzlich dieser Gott nahbar geworden ist. Ich habe ja gesagt, dieser Mann hat nach Gott gesucht. Und er hat in Äthiopien hat er von diesem Gott gehört. Und dann hat er in diesem jüdischen Gott etwas gesehen, was ihn angezogen hat. Also macht er sich auf die Reise. Aber dann darf er sich nicht richtig nähern. Er darf nicht in den Tempel. Dann ist sein Verlangen so groß, dass er sich eine Schriftrolle kauft. Und er muss die Heimreise antreten, auch wenn seine Suche nach Gott noch nicht abgeschlossen ist. Aber auch auf seiner Heimreise fängt er sofort an, auf dieser Schriftrolle zu lesen. Seine gesamte Reise über versucht, dieser Äthiopier Gott näher zu kommen. Aber er merkt, dass er es nicht schafft, dass er aus eigener Kraft irgendwie es nicht verstehen kann und nicht Gott nahe kommen kann. Aber die gute Botschaft an der Stelle hier ist, wenn du Gott aufrichtig suchst, dann wird Gott dich finden. Wenn du wirklich näher zu Gott kommen willst, dann wird sich Gott dir nähern. Ich denke, dass das eine ganz tiefe Wahrheit ist. Wir Menschen versuchen oft, irgendwie aus eigenen Stücken und aus eigener Kraft zu Gott zu kommen. Wir versuchen, Gott zu erklären. Wir versuchen irgendwie, ja, Gott erfahrbar zu machen. Und ganz oft erlebe ich, dass das Menschen sagen, ich habe Gott gesucht, aber Gott hat mich gefunden. Ich werde jetzt mal eine Geschichte ein bisschen anonymisiert erzählen. Habe ich eine Frau getroffen, die hat gesagt, wie sie Gott gefunden hat. Sie hat Depressionen gehabt und hat auch überall nach Hilfe gesucht, hat auch in der Kirche nach Hilfe gesucht, aber sie hat keine Hilfe gefunden. Und dann wollte sie eigentlich von so einem Abhang runterspringen und ist eines Nachts, steht sie davor und dann plötzlich sieht sie einen Engel eine Treppe hochgehen und dann geht sie dieser Treppe, also geht sie hinterher und dann sieht sie, wie dieser Engel dann in einer Kirche verschwindet und dann geht sie da rein, die Tür war offen. Und hat sie einfach gemerkt, dass Gott sie dort jetzt weggezogen hat. Dass Gott einfach sie weggezogen hat, von diesem Gedanken Selbstmord zu machen. Und sie hat einfach gesagt, hey, ich habe immer versucht, aus eigener Kraft Gott zu finden. Und erst als ich gemerkt habe, ich schaffe es nicht, erst als ich aufgeben wollte, da hat sich Gott mir gezeigt. Wenn du Gott aufrichtig suchst, dann wird er dich finden. Nun, ich hatte ja gerade gesagt, dass diese Äthiopier schon in Äthiopien dieses Verlangen nach Gott hatte. Und das finde ich total spannend. Mache ich einen kleinen kurzen Exkurs. Und zwar lesen wir, dass 1000 Jahre vorher, das steht in 1. Könige 10 ab Vers 14. Ich lese es ganz kurz einmal vor. Jetzt muss ich kurz schauen, ist das hier richtig? Ja, ich glaube schon. Ab Vers 1, ich war eins zu weit. 1. Könige 10, ab Vers 1. Als der Ruf Salomos und der Name Jahwes bis zur Königin von Saba drang, kam sie, um Salomo mit schwierigen Fragen zu prüfen. Sie reiste mit einem gewaltigen Gefolge nach Jerusalem. Ihre Kamele waren schwer mit duftenden Ölen, Gold und Edelsteinen beladen. Als sie zu Salomo kam, besprach sie alles mit ihm, was sie sich überlegt hatte. Salomo beantwortete alle ihre Fragen. Es gab nichts, was ihm verborgen war und worauf er keine Antwort gewusst hätte. Als die Königin von Saba die Weisheit Salomos erkannte, als sie den Palast sah, den er gebaut hatte, die Speisen an seiner Tafel, die Sitzordnung seiner Beamten, die gute Bedienung und die kostbaren Gewänder seiner Diener und Mundschenke und das Brandopfer, das er im Haus Jahwes opfern ließ, da verschlug es ihr den Atem. Sie sagte zum König, es ist tatsächlich alles wahr, was ich in meinem Land über dich und deine Weisheit gehört habe. Ich wollte es nicht glauben, bis ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Und nun sehe ich, man hat mir nicht einmal die Hälfte gesagt. Deine Weisheit und dein Reichtum übertreffen alles, was ich je über dich gehört habe. Was für ein Vorrecht haben deine Männer, deine Minister, die täglich bei dir sind und deine weisen Worte hören. Gepriesen sei Jahwe, dein Gott, dem es gefiel, dich auf den Thron Israels zu setzen. Weil Jahwe Israel ewig liebt, hat er dich zum König gemacht, damit du für Recht und Gerechtigkeit sorgst. Dann übergibt sie dem König noch viele Geschenke und dann geht sie auch wieder nach Hause. Und dieses Königreich Saba von 1000 Jahren, das lag 1900 Kilometer südlich direkt am Nil entlang, knapp unterhalb von dem, was wir als dem 1000 Jahre späterem Äthiopien dort sehen. Wir wissen nicht genau, ob es das gleiche Land war oder ob es ein Nachbarland war. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Königin, die ganz viel mitgenommen hat von dort, dass sie dort ja einfach auch davon geredet hat, dass sie erkannt hat, dass Jahwe dieser richtige Gott ist. Und wir wissen nicht, was nach 1000 Jahren davon noch übrig geblieben ist. Aber dieser Schatzbeamte, dieser oberste Minister von Äthiopien, er hat auf jeden Fall Zugang zu den Schriftrollen, zu der alten Geschichte von den alten Königen. Und er hat gesehen, dort ist ein Gott, der alle Antworten weiß. Dort ist ein Gott, wo ich vielleicht auch Antworten finde. Und so macht er sich auf den Weg. Ganz kurz auch, weil Äthiopien oder jetzt im Nil, das ist ungefähr heutiges Südsudan oder Sudan vom Gebiet her. Und auch in der damaligen Zeit gab es dort große Königreiche. Wir denken immer, dass Afrika irgendwie ein ganz primitives Land war. Das stimmt überhaupt nicht. Die hatten sehr große Königreiche und das wurde durch die Kolonialisierung dann alles vernichtet. Aber die waren damals nicht weniger fortschrittlich als wir, nur dass sie keine Schießgewehre hatten. Aber jetzt schweife ich ein bisschen ab. Der Äthiopier wollte sich taufen lassen. Und er fragt, was spricht dagegen, dass ich mich taufen lasse? Und dann lässt er den Wagen anhalten und sie steigen ins Wasser und Philippus tauft ihn. Es gab keine besondere Voraussetzung für die Taufe. Die einzige Voraussetzung für die Taufe ist, dass du wirklich sagst, ich glaube, dass Jesus Christus mein Herr ist. Ich glaube, dass er für meine Sünden gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist, dass er wirklich Gott ist. Und wenn du das glaubst, wenn du das bejahen kannst, dann kannst du dich taufen lassen. Natürlich wirst du feststellen, dass Glauben da erst anfängt und dass es noch viel, viel mehr zu entdecken gibt. Und das ist das Nächste, was mich hier fasziniert. Denn als sie wieder aus dem Wasser herauskam, dann nahm der Geist Gottes Philippus fort. Und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr. Also ich hätte ja gedacht, dass es jetzt gut wäre, wenn Philippus jetzt erstmal so ein bisschen Jüngerschaftskurs noch anbietet. Ein Alpha-Kurs. Ja, für mich ist der Alpha-Kurs so das, was er hier vorher schon gemacht hat. Er hat ja vermutlich stundenlang mit ihm geredet. Aber jetzt ist plötzlich der Äthiopier wieder auf sich allein gestellt. Aber wir lesen, er setzte seine Reise voller Freude fort. Und ich denke, er kann diese Reise voller Freude fortsetzen, weil er den Heiligen Geist in sich hat. Weil Gott nun in ihm wohnt, dass er erkannt hat, ich war auf der Suche nach Gott, ich wollte mich Gott nähern. Und jetzt hat Gott sich mir genähert. Gott ist in meinem Herzen eingezogen. Jesus wohnt nun in ihm. Und dementsprechend geht er auch nicht alleine nach Äthiopien zurück. Und auch wenn sein Verständnis von Gott vielleicht nur ein sehr kleines ist, er hat die Schriftrollen, die jetzt auch noch weiter lesen wird, und Gott wohnt bei ihm. Und was ist mit Philippus? Philippus wird anscheinend in die Stadt Ashdod teleportiert, sage ich mal. Das ist eine Stadt nördlich von Gaza, die ist auch am Mittelmeer gelegen. Philippus durfte von dieser Geschichte erfahren, dass Gott überall auf der Welt Menschen für das Evangelium vorbereitet. Dass selbst auf dem unwahrscheinlichsten Weg Gott einer Person die Möglichkeit gibt, ihn zu entdecken. Und ich sagte anfangs, dass Gaza und auch generell die Städte, die am Mittelmeer lagen, für die Apostel vermutlich keine attraktiven Evangelisationsziele waren. Weil die ganzen Hafenstädte, ich sag mal, gläubige Juden sich dort nicht aufhalten wollten. Und nun geht Philippus genau diese Hafenstädte entlang. Philippus kommt nach Ashdod, das ist auch eine Hafenstadt nördlich von Gaza. Und dann geht er bis nach Caesarea, dazwischen liegen noch Joppe und Jamnia. Und das sind alles Hafenstädte. Und in Caesarea letztendlich schlägt er sein Lager auf und ist bekannt dafür, dass er dort viele Menschen zum Glauben führt. Wir versuchen hier auch immer viele Angebote zu schaffen, wo Menschen sich dem Glauben annähern können. Wir haben gerade gehört von 42 Tage für deine Freunde, dass wir das im Oktober und November hatten. Und jetzt auch den Alpha-Kurs, den wir anbieten wollen. Ich finde, das sind super Tools. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir müssen es leben. Das Jahr hat 365 Tage, manchmal auch einen Tag mehr. 42 Tage für deine Freunde, das darf nicht heißen, dass uns die anderen 313 Tage unsere Freunde egal sind. Und der Alpha-Kurs ist super genial. Wenn jemand nach Antworten sucht oder einfach Interesse an der Bibel oder an Gott hat, dann kann der Alpha-Kurs ein richtig cooles Tool sein. Wenn du jemanden kennst, der Fragen hat, der Interesse hat, wenn du jemanden kennst, wo du sagen wirst, hey, ich weiß nicht, wie stark der wirklich auf der Suche nach ist, aber ein bisschen schon, dann lade ihn zum Alpha-Kurs ein. Aber der Alpha-Kurs darf keine Entschuldigung dafür sein, dass wir unsere Freunde nicht auch sonst Rat geben, dass wir nicht auch sonst gemeinsam mit unseren Freunden nach Antworten suchen. Stellt euch mal vor, Philippus hätte zu dem Äthiopier gesagt, ach, du verstehst Jesaja nicht. Also wenn du nochmal zurück nach Jerusalem fährst, der Petrus, der fängt nächste Woche einen Kurs über die Erfüllung der Prophezeiung Jesajas an. Also versteht mich bitte nicht falsch. Ich finde diese Tools und auch gerade Alpha richtig, richtig gut. Und ich freue mich darauf, da mit dabei zu sein und mit all den Leuten, die ihr dazu einladet oder wo ihr selbst auch mit dazu kommt, mit denen gemeinsam die Wahrheit über Gott zu entdecken. Gemeinsam zu schauen, wer war Jesus damals, wer ist Jesus heute? Was oder wer ist dieser ominöse Heilige Geist? Wie wirkt er? Was hat das Leben überhaupt mehr zu bieten? Und klar, ich kenne Antworten zu diesen Fragen, aber es gibt Themen, die faszinieren mich immer wieder aufs Neue. Und gerade deswegen finde ich den Alpha-Kurs toll, weil ich selbst, wenn ich dabei bin, werde das wieder selbst für mich entdecken, wie stark einfach allein diese Grundbotschaft vom Evangelium ist. Aber auch deswegen ist es mein Traum, dass wir nicht nur im Alpha-Kurs über diese Themen reden, sondern dass jeder von euch im Alltag mit Freunden, mit Nachbarn, mit Arbeitskollegen, mit Familienmitgliedern, mit Menschen, die gerade auf der Suche sind oder die gerade eine Antwort brauchen, dass wir mit Menschen über diese Themen reden. Also mich fasziniert immer wieder, dass Philippus es geschafft hat, in der kurzen Zeit das Thema Taufe anzusprechen. Wann hast du das letzte Mal mit einem Nichtchristen über das Thema Taufe geredet? Ich denke, man kann sich mit beiden Leuten identifizieren. Und da ist von mir jetzt die Frage, wie siehst du dich? Vielleicht denkst du auch, hey, ich sehe mich eher gerade bei der Position von diesem Suchen in Äthiopien. Von jemandem, der eigentlich noch näher zu Gott möchte. Aber der irgendwie, ja, ich hab's gesehen. Von jemandem, der noch näher zu Gott möchte. Aber, ja, wo irgendwie so eine Blockade da zu sein scheint. Wo man irgendwie sagt, hey, entweder sagst du, hey, ich habe Gott noch nicht so richtig verstanden, oder du sagst, eigentlich habe ich Gott verstanden, aber irgendwie scheint es gerade so, als könnte ich Gott nicht näher kommen. Wenn du dieser suchende Äthiopier bist, wenn du sagst, ich möchte Gott näher kommen, aber ich weiß gerade nicht wie, ich möchte dir einmal Mut zusprechen, wenn du aufrichtig suchst, dann wird Gott sich dir nähern. Und gleichzeitig mache ich dir auch Mut, geh zum Alpha-Kurs, spreche mich an oder jemand anderen hier in der Gemeinde, dass wir gemeinsam dafür beten können und auch gemeinsam über Themen reden können. Aber vielleicht bist du auch eher der Philippus, dass Gott die Menschen aufs Herz legt, dass du eigentlich weißt, hey, ich müsste eigentlich mal wieder mit meinen Freunden oder mit Nachbarn über Jesus reden. Oder vielleicht ist auch nicht Jesus direkt das erste Thema, sondern ein Problem, was sie gerade haben oder wo man gerade einfach denkt, hey, irgendwie scheint das Leben gerade nicht so viel zu geben. Wie oft höre ich das von Menschen, die sagen, hey, karrieremäßig habe ich das Nächste erreicht, ich habe in meinem Leben das Nächste erreicht, ich habe jetzt ein Haus gebaut, aber glücklich bin ich trotzdem nicht. Das sind doch Themen, wo wir ansetzen können. Aber vielleicht spreche ich auch gerade keins von beiden an. Und dann frage ich dich, wünschst du dir vielleicht, dass du nicht mehr ein Verlangen danach hast? Dass du sagst, eigentlich möchte ich näher zu Gott kommen möchten? Oder eigentlich möchte ich mehr wollen, Menschen mehr von Jesus zu erzählen? Es gibt ein ganz guten altes, es ist ein rabbinisches Sprichwort. Da ist ein Schüler, will zu einer Rabbinerschule gehen und sagt, hey, kann ich mich dir anschließen, fragt er den Rabbiner. Und dann sagt der Rabbiner, möchtest du denn mehr über Gott erfahren? Und dann sagt er, ja, weiß ich eigentlich nicht, ob ich das bejahen kann. Und dann sagt er, möchtest du denn mehr über Gott erfahren möchten? Also hast du den, also hältst du gerne ein größeres Verlangen nach Gott? Und dann sagt er, ja, das schon. Und dann sagt der Rabbiner, das ist genug, das reicht aus. Und ich denke, dass da eine tiefe Wahrheit drin steckt. Manchmal geht es uns einfach so, dass wir sagen, hey, also ich möchte schon näher zu Gott kommen, aber ich weiß gerade nicht, welche Schritte ich da gehen soll. Und gerade ist auch so vieles anstrengend in meinem Leben. Aber wenn du sagst, eigentlich möchte ich das oder ich habe den Willen, es zu möchten, den Willen, es zu wollen, dann lass uns gemeinsam darüber beten und dann lass uns gemeinsam Schritte in diese Richtung gehen. Oder vielleicht sagst du, hey, ich weiß, dass meine Freunde, dass meine Familienmitglieder es denen so gut tun würde, wenn die mehr von Jesus hören würden. Es denen so gut tun würde, wenn sie wirklich diese Fülle von Gott entdecken könnten. Aber ich möchte wirklich nicht mit denen darüber reden. Aber ich möchte schon, dass sie es entdecken. Und ich möchte eigentlich möchte ich, dass ich den Mut habe, darüber zu reden. Dann lass uns darüber ins Gespräch kommen. Dann lass uns dafür beten, dass Gott uns da weiterführt. Ich finde diese Bibelstelle so genial, weil Gott hier den Grundstein legt. Den Grundstein dafür, dass der erste Heide oder der erste Proselyt, würde man damals sagen, der wirklich von Jesus hört. Und wo Gott einfach zeigt, dass er überall auf der Welt Menschen fürs Evangelium vorbereitet. Dass das Evangelium für jeden da ist. Dass, wenn jemand nach Gott sucht, dass Gott sich dieser Person nähert. Und dass Gott hier jede einzelne Person hier einfach befähigt hat. Gott hat Philippus gesagt, geh dorthin, tu das. Und Philippus war gehorsam. Und ich denke, davon können wir ganz viel lernen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns immer wieder mit deiner Wahrheit faszinierst. Und ich danke dir auch dafür, ja, dass wir sie hier bis nach Deutschland hin hören durften, dass wir Missionare kennen, die bis an die Enden der Welt gehen, um deine Botschaft zu verkündigen. Und dass dort ja einfach dein Licht und deine Hoffnung auf diese Menschen fällt. Ich bitte dich, Herr, dass du uns Mut machst, dass du uns wirklich ins Ohr hinein flüsterst, ja, vielleicht sogar einfach ins Ohr hinein schreist, dass wir mit unseren Mitmenschen über dich ins Gespräch kommen. Und ich bitte dich, Herr, dass du auch hier in Altdorf einfach als Licht so hell leuchtest, dass die Menschen dich erkennen. Ich bitte dich aber auch für all die auf der Suche sind und die sagen, ja, also vielleicht sehe ich da so ein bisschen einen Lichtschein oder etwas, was Schatten wirft, aber ich kann es nicht erkennen. Ich bitte dich, ja, dass du diese Menschen einfach auf ihrer Suche dadurch überraschst, dass du sie findest. Amen.